Gnade sei mit euch, ihr Lieben, und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wo ist eigentlich Yoshi? Wenn wir uns in der Familie diese Frage stellen, dann ist meistens Essenszeit. Ihr wisst ja, viele von euch wissen es, manche haben ihn schon gesehen, seit knapp einem Jahr haben wir einen Hund, Yoshi. Das ist ein lieber kleiner Mischling. Und der hat zu den Mahlzeiten seinen festen Platz in seinem Körbchen, im ansprechenden Abstand zum Esstisch. Dort soll er sich hinlegen und still bleiben, damit wir in Ruhe unser Essen genießen können. Doch bereits nach wenigen Sekunden, meist schon vor unserem ersten Bissen, ist das Körbchen wieder leer. Das ist ziemlich praktisch, so als Hund in einer christlichen Familie. Beim Tischgebet senken alle das Haupt, keiner guckt und schwupp, ohne ein Laut liegt Yoshi unterm Tisch. Meistens nahe bei unserer Jüngsten, weil da sind die Beine noch so kurz, dass sie den Hund nicht erspüren können und erfahrungsgemäß fällt dort das meiste runter. Warum erzähle ich euch das? Natürlich, um euch ein bisschen auf unseren heutigen Text einzustimmen. Und die Kenner und Hobbytheologen unter euch, die haben bestimmt schon rausgefunden, welcher Text uns heute beschäftigen wird. Die Begegnung zwischen Jesus und der Frau aus Kanaan. Diese Geschichte finden wir als Bericht in zwei Evangelien. Ich lese aus dem Matthäusevangelium im 15. Kapitel die Verse 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam näher und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Ich bete. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dieses dein Wort und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wort in uns verinnerlichst, dass unser Herz berührt wird davon und dass wir erkennen, wie du es meinst. Amen. Yoshi bekommt kein Essen vom Tisch, an dem wir sitzen und eine Mahlzeit einnehmen. Er hat seinen Napf mit Hundefutter. Und ich vermute, auch wenn ihr vielleicht selbst keinen Hund habt, dass ihr da absolutes Verständnis habt für die Regel bei uns. Auch die Sache mit dem Platz im Körbchen findet eure entschiedene Zustimmung. Es muss da schon einen Unterschied geben. Jedoch mit der gleichen Entschiedenheit finden wir den Vergleich mit dem Hund in unserem Text in Bezug auf die hilfesuchende Frau zumindest verstörend, wenn nicht gar empörend. Was ist denn da mit Jesus los? Hält er sich und die Seinen etwa für was Besseres? Inmitten einer Ansammlung von Berichten darüber, wie Jesus ständig Leute heilt und Wunder tut, selbst die, die nur sein Gewand berühren, werden heil, steht dieser Abschnitt über diese Frau aus dem Nachbarland, in das Jesus mit seinen Jüngern für kurze Zeit geflohen ist. Und der Text macht uns unsicher, weil er so gar nicht in unsere ideale Vorstellung passt von einem gelungenen Glaubensleben. Unweigerlich wirft dieser Text Fragen auf. Und ich selbst störe mich nicht zuletzt deshalb an dieser Geschichte, weil diese Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau so deutlich auch die Erfahrung widerspiegelt, die ich oft in meinem Glaubens- und Gebetsleben mache und die ich auch von manchen Geschwistern so oder ähnlich mitbekommen habe. Damit ich nun nicht ständig von dieser Frau rede, geben wir der Frau mal einen Namen, wird es ein bisschen persönlicher, nennen wir sie Frau Kanaan. Frau Kanaan hat ein Problem. Und sie kommt in ihrer Verzweiflung zu Jesus und bittet ihn um Hilfe, beziehungsweise sie schreit laut, damit sie auch wirklich von Jesus gehört wird. Und die erste Reaktion auf ihren Hilferuf ist eben keine Reaktion. Er aber antwortete ihr kein Wort. Ich finde, das ist eine sehr interessante Aussage über die Auswirkungen, die Gebet manchmal haben können. Die Bibel hält hier fest, dass Jesus einfach nicht reagiert, nicht antwortet. Wir beten und es passiert nichts. Hat das schon mal jemand erlebt? Wie oft geht uns das so und wie wenig passt das eben in unsere Vorstellung vom gelebten Glauben? Gerade in der heutigen Zeit, wo alles so schnell und funktional sein muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selbst bin ja eher Pragmatiker und ein Freund von Effizienz. Im praktischen Alltag und auch im Glauben. Ich glaube daran, dass Gott allmächtig ist und dass er helfen kann. Und ich nenne ihm mein Anliegen und erwarte, da er ja allmächtig ist und das Problem eigentlich schon kennt und ich ihm das jetzt auch noch sage, dass er da hilft. Aber Gott hört nicht. Und manchmal geht es mir dann so, dass ich schon in diesem Moment die Flinte ins Korn werfe. Völlig resigniert. Und allzu oft bleiben wir eben in unserem Glaubensleben genau an dieser Stelle stehen. Man könnte das Ganze Lotteriegebet nennen, weil das so ein bisschen an Glücksspiel erinnert. Wir nennen Gott unser Anliegen und er hilft. Oder er hilft eben nicht. Nun gibt es natürlich die Kenner unter uns, die wissen oder sich daran erinnern, dass in solchen Momenten ja auch die Bibelstellen da sind, die für gemeinsames Gebet sprechen. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder noch besser, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen gegeben werden. Na, das sollte doch funktionieren. In unserer Geschichte sind es die Jünger, die sich einfach dieser Bitte der Frau anschließen. Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Über die Motivation ihrer Fürbitte könnte man sich jetzt streiten. Mir scheint, dass sie da einfach ein bisschen genervt sind von dem Gejammer dieser Frau. Aber zumindest bitten sie für sie, machen sich eins mit ihr und bitten den Herrn, dass er ihr Gebet nun endlich erhört. Und das muss doch nur helfen. Aber auch trotz der Fürbitte der anderen kommt es nicht zum gewünschten Erfolg. Aber zumindest erfahren die Jünger, aus welchem Grund Jesus sich so schwer tut, auf die Bitte der Frau einzugehen. bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja, spätestens in diesem Moment wäre es doch verständlich, dass Frau Kanaan resigniert ist und ohne Erfolg gehabt zu haben, heimgeht. Wenn selbst das Gebet der Jünger, die doch so nah an Jesus dran sind, keinen Erfolg hat, dann ist es eben Schicksal. Dann muss ich mich nach Alternativen umschauen oder ich muss es eben alles so hinnehmen, wie es ist. Selbst der Pastor hat für mein Problem gebetet. Und im Hauskreis haben wir wochenlang immer wieder die ganze Sache vor Gott gebracht. Doch es tut sich nichts. Und so erreicht man ganz schnell Resignationsstufe 2. Doch unsere Frau Kanaan, die ist hartnäckig. Sie hat immer noch keine Antwort auf ihr Gebet bekommen und sie hat sicher auch mitbekommen, dass sie den Jüngern gehörig auf die Nerven geht. Doch sie lässt sich nicht beirren und wir lesen von ihr, da kam die Frau näher und warf sich vor Jesus nieder. Herr, sagte sie, hilf mir. Keine Flucht, keine Suche nach Alternativen und keine Resignation, trotz scheinbarer Ablehnung. Und ihre Reaktion auf die ungehörten Gebete stellt die Weichen für die weitere Beziehung zwischen Jesus und ihr. Und sie besteht aus 3 Dingen. Gottes Nähe suchen, Gottes Größe anerkennen und weiter bitten. Was tun wir, wenn wir kein Gehör bei Gott finden? Lässt du dich schnell einschüchtern? Haderst du mit Gott? Frau Kanaan hätte dazu allen Grund gehabt, aber sie geht den Weg des Glaubens. Sie lässt sich nicht beirren. Sie kommt noch näher zu Jesus, sie wirft sich vor ihm nieder und sie bittet weiter für ihr Anliegen. Und jetzt muss es doch endlich klappen. Und tatsächlich, Jesus wendet sich ihr zumindest schon mal zu. Ganz direkt spricht er sie an. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Haushunden vorzuwerfen. Bam! Gefühlt die nächste Ohrfeige. Führt nun wirklich die Hingabe, die wiederholte Unterwerfung und die Anbetung, die treue Fürbitte tatsächlich zur erneuten Ablehnung? Man könnte es meinen, zumindest ist vom gewünschten Erfolg erstmal nichts zu sehen. Aber wir erkennen ein anderes Ergebnis. Vor allem ist die Folge der konsequenten Gottessuche und der Anbetung, dass Frau Kanaan Erkenntnis über Gottes Plan erhält. Sie erfährt, welche Gründe gegen ihre Bitte sprechen. Wenn wir trotz aller Schwierigkeiten an Gott festhalten und seine Nähe suchen, wenn wir treu bleiben, ihn anerkennen und beharrlich beten, dann erfüllt sich keineswegs alles automatisch, was uns auf dem Herzen liegt. Aber Gott bekommt die Möglichkeit, uns Erkenntnis über seinen Plan zu schenken und darüber, warum eben die Dinge manchmal nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. In unserem speziellen Fall macht Jesus einen klaren Unterschied deutlich zwischen den Juden und den anderen Völkern, zu denen eben auch Frau Kanaan gehört. Auf der einen Seite sind die Kinder, denen man das Brot nicht wegnehmen soll. Und wenn die Bibel von Kindern spricht, sind immer die Israeliten gemeint. Das sind Gottes Kinder. Ganz deutlich wird das im Römerbrief, da schreibt Paulus, sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört. und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Daran ist nicht zu rütteln. Auf der anderen Seite sind eben die Völker, die nicht zu den Israeliten gehören. Und da gab es zur damaligen Zeit eine eigentlich unüberwindbare Barriere. Auch das macht uns Paulus deutlich im Epheserbrief. Da beschreibt er die generelle Lage der Nichtjuden. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden. Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen und standet den Bündnissen Gottes und den damit verbundenen Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. So beschreibt Paulus das. Jesus hatte also handfeste Gründe, warum er Frau Kanaan nicht einfach helfen konnte. Gott hat vor Generationen speziell die Kinder Israels als sein Volk auserwählt und damit eine Grenze gezogen zu den anderen Völkern. Und Jesus ist nicht etwa unbarmherzig oder lieblos gegenüber Frau Kanaan, als er sie nicht hört, sondern er ist in erster Linie seinem Vater gehorsam. Deshalb kann er die gottgesetzten Grenzen nicht einfach ignorieren. Ich bin sehr froh darüber, dass diese Einschätzung der Nichtjuden, die Paulus im Epheserbrief geschrieben hat, in der Vergangenheitsform formuliert wurde. Diese unüberbrückbare Grenze ist kurze Zeit später durch Gottes Gnade und das große Opfer von Jesus aufgehoben worden und es ist heute nicht mehr unser Problem. Noch einmal Paulus im Epheserbrief. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aber für Frau Kanaan war dieses Problem sehr aktuell und allgegenwärtig. Aber trotz dieser Trennung hatte der Gott der Juden eine enorme Faszination auf sie. Es ist davon auszugehen, dass Frau Kanaan sich schon länger mit diesem Gott der Juden beschäftigt. Sie redet Jesus an mit Sohn Davids. Sie muss also zumindest die Geschichte des Gottesvolkes gekannt haben. Und sie muss auch in den letzten Monaten die Geschehnisse um Jesus verfolgt haben und zu der Erkenntnis gekommen sein, wer solche Wunder tut, der kann nur der Sohn Davids, der versprochene Retter sein. Und deshalb lässt sie auch ihr hilfsbedürftiges Kind allein. Deshalb geht sie das Risiko ein, in ihrer Gesellschaft, die bekannt ist für ihre Feindschaft zu Israel, geächtet zu werden. Und deshalb ergreift sie als Frau völlig untypisch für die damalige Zeit die Initiative und nutzt diese Möglichkeit, die sich ihr bietet, als Jesus ihr Land aufsucht. Ihr Wunsch nach der Begegnung mit Jesus, ihr Gebet, hat sie richtig was gekostet. Sie setzt alle Hoffnung auf den Messias und ihre Faszination und ihr Glaube sind so groß, dass nicht einmal die dritte vermeintliche Ablehnung das Ganze erschüttern kann. Ja, Herr, das ist ihre Antwort. Ja, Herr, du hast recht. Der Vergleich mit den Hunden ist keine Beleidigung für mich. Gott hat die Israeliten erwählt. Sie als Frau Kanaan gehört von Rechts wegen nicht dazu. Das ist der aktuelle Stand. Ja, Herr, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen. Das möchte Frau Kanaan auch nicht. Sie ist sich dieser Gottesferne bewusst und akzeptiert den Hundevergleich. Sie hat kein Anrecht auf die Leckereien vom Tisch. Gott hat Israel erwählt. Israel soll versorgt sein und Jesus ist als Messias für die Juden prophezeit worden. Das ist Gottes Plan. Und sie glaubt daran, dass Gottes Plan gut ist und deshalb möchte sie auch gar keine Planänderung verlangen. Ja, Herr, aber ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und in diesem Satz kommt die ganze Größe und der ganze Umfang ihres Glaubens zum Ausdruck. Und das bestätigt Jesus. Frau, dein Glaube ist groß. Alle Ablehnung, alle Grenzen können Frau Kanaan nicht hindern, auf die Größe und Liebe Gottes zu setzen. Sie ist überzeugt davon, dass das, was Gott geben will und geben kann, locker für die Kinder reicht. Jesus sagt bei Johannes, ich bringe das Leben und das im Überfluss. Gott gibt reichlich und der Tisch ist für die Kinder übervoll gedeckt. Davon ist Frau Kanaan überzeugt und sie weiß, da wo Überfluss herrscht, da fällt etwas runter. Und trotzdem werden die Kinder nichts vermissen, aber ich habe die Chance, satt zu werden und mir wird geholfen. Der Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass sie trotz aller Widrigkeiten und vermeintlichen Ablehnungen an ihrer Überzeugung, dass Gottes Plan vollkommen und von Liebe geprägt ist, festhält. Es ist mir auf dem Herzen, euch da anzuhalten, euch im Gebet zu üben und geduldig zu sein. Und gleichzeitig muss ich bekennen, dass mir das selbst sehr schwer fällt. Oft komme ich über die Lotteriegebete auch nicht drüber hinaus. Okay, manchmal gewinne ich dabei. Aber oft erlebe ich, dass sich die Dinge eben nicht so positiv entwickeln, wie ich das von Gott erhoffe. Und vielleicht geht es dir genauso. Und du bleibst fragend zurück und kannst Gott nicht verstehen, weshalb er die Gebete der anderen irgendwie immer erhört und deine eigenen nicht. Lass uns weiterbeten. Fragen wir, was Gottes Plan ist. Und dazu gehören Geduld und Disziplin. Oft ist es so, dass wir vom Alltag und den Umständen absolut vereinnahmt sind und das Gebet nur an die Stellen pressen, wo es eben gerade absolut reinpasst. Und mal ehrlich, oft passt es nicht. Darf es dich was kosten, Gott im Gebet zu suchen und in der Gegenwart Gottes zu bleiben? Der Alltag bestimmt unser Gebet. Darf das Gebet deinen Alltag bestimmen? Wir können nicht über Gott und sein Wirken verfügen, aber wir können seine Nähe suchen. So wie Yoshi konsequent unsere Nähe sucht. Er weiß, wo was runterfällt. Eben bei uns in der Nähe. Deshalb ist er auch bei jeder Mahlzeit unter dem Tisch. Wir sollten alles dran setzen, die Nähe Jesu suchen. Sein Wort lesen, mit ihm im Gespräch bleiben und uns nicht abschrecken lassen, wenn eben mal keine Antwort kommt. Wenn wir darauf vertrauen, dass seine Gnade groß ist und er den Überfluss schenken will, dann können wir weiter in der Hoffnung leben, dass eben unser Leben hier und in Ewigkeit durch ihn und seinen Sohn Jesus gesegnet und heil werden wird. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen.